schwach. Das ist wirklich schwach. Genauer gesagt, er ist schwach. Schwach als Redner, das geht viel besser, haben sie gesagt. Das ist nicht auf der Höhe der Zeit, wie er das macht. Und was viel schwerer wiegt, geistlich schwach. Was er sagt, wie er lebt, das ist doch zu menschlich, das ist zu irdisch, seelisch, ein geistlicher Anfänger. Weil sonst könnte er ganz andere Erlebnisse aufweisen. Übernatürliche Erlebnisse, die Menschen normalerweise nicht haben. So hört man es jetzt öfters in Korinth, in der Gemeinde dort. Die Leute, die jetzt öfter kommen, die können berichten von solchen Erlebnissen. Und sie tun das auch gern und oft und ausführlich. Und da ist Gott irgendwie so richtig mit Händen zu greifen bei dem, was sie erzählen. Und sie sind entsetzt von dem, was sie hören, wie ärmlich das ist, was die Christen dort von ihrem Gemeindegründer Paulus berichten. Mit dem seiner Vollmacht kann es nicht weit her sein. Sonst hätte er auch nicht diese Krankheit, die ihm offensichtlich zu schaffen macht. Das ist wirklich schwach. Und sie sagen, gebt euch doch mit sowas nicht zufrieden, es gibt mehr. Und sie können es ihnen bringen, sie werden die neuen Autoritäten sein, eine echte geistliche Leitung. Als Paulus davon hört, was da so in Korinth unterwegs ist, ist er sehr erregt. Ist ja schlimm genug, wenn das, was einer kann, wenn das, was einer geleistet hat, so in Grund und Boden geredet wird, aber das ist es noch nicht mal. Damit könnte er leben, auch wenn das nicht schön ist. Aber es geht um mehr, es geht um seinen Auftrag. Es ist ein anderer Jesus, den diese Superapostel, so nennt er sie, den die bringen. Es ist ein anderer Geist, es ist ein anderes Evangelium. Am Anfang faszinierend, aber ein Glaube, der so geeicht ist, der wird langfristig scheitern. Und da wirft er alles in die Waagschale, um das den Korinthern zu ersparen. Und da wird er sehr persönlich, wie sonst kaum irgendwo. Da erzählt er Geschichten von sich, über die er sonst schweigt. Geschichten von Stärke und von Schwachheit. Und zuerst von Stärke. Eigentlich will er das nicht, aber er muss. Ansonsten würden sie ihm schon gar nicht mehr zuhören. Im Sinne des Herrn ist das nicht, sagt er, wenn ich mich einlasse auf dieses Spiel, wer ist geistlich der Größte? Ich lese mal 2. Korinther 11, Vers 17, da schreibt Paulus, was ich jetzt sage, das sage ich nicht im Sinne des Herrn, sondern in der Rolle des Narren rede ich, wenn ich mich darauf einlasse, mich zu rühmen. Und dann macht er das, dann sagt er, was er aufzuweisen hat. Lest das mal nach, 2. Korinther 11, da steht wahrscheinlich einiges, was ihr nicht von Paulus wusstet, das ist sehr persönlich, das ist sehr emotional und intensiv und das ist viel mehr als in eine Predigt passt, deshalb jetzt nur die letzten Verse dieser Narrenrede, wie sie genannt wird, weil Paulus sagt, ich rede jetzt mal wie ein Narr. 2. Korinther 12, Vers 1 schreibt er, gerühmt muss werden, es nützt zwar nichts, trotzdem will ich auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Und so beginnt der Predigttext von heute, der uns für heute gegeben ist. Und dann erzählt Paulus den Korinthern, was er bisher noch nicht erzählt hat, was er noch nie erzählt hat. Vers 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der wurde vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes weiß ich nicht, Gott weiß es, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von diesem Menschen, dass er, ob im Leibe oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, ich weiß von diesem Menschen, dass er ins Paradies entrückt wurde und unsagbare Worte hörte, die kein Mensch aussprechen darf. Für den will ich mich rühmen. Was mich selbst betrifft, will ich mich nur meiner Schwachheit rühmen. Wollte ich mich rühmen, würde ich damit nicht zum Narren, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, damit niemand mir mehr zuschreibt, als was er an mir sieht und hört. Am Schluss lässt er also die Katze aus dem Sack, wer dieser Mensch ist, von dem er erzählt. Das ist er selber. Und er erzählt von ihm wie von einem anderen. Und damit sagt er, das, was ich da erlebt habe, das ist doch nicht mein Verdienst. Das hat Gott mit mir gemacht. Ich habe dazu nichts getan. Ein Mensch kann so etwas auch nicht tun. Solche übernatürlichen Erlebnisse, von denen die Leute immer zu reden und er nicht. Also das hat er nicht deshalb unterlassen, weil er so etwas nicht kennt, weil er so etwas noch nie erlebt hat. Das hat einen anderen Grund. Das war etwas zwischen Gott und ihm. Und das gehört nicht in die Verkündigung, weil der Glaube wächst nicht aus solchen Erlebnissen. Wenn das so wäre, dann würden die einen fast platzen vor Stolz und die anderen, die sowas nicht erlebt haben, die würden ihren Glauben für was Minderwertiges halten, nicht so richtig gut. Und das wäre ein falscher Maßstab. Darauf kommt es nicht an. Aber wenn es darauf ankommen würde, dann könnte er schon gut mithalten. Aber das will er gar nicht und deshalb steigt er auch gleich wieder aus diesem Wettbewerb. Vers 5, für mich will ich mich rühmen, was mich selbst betrifft, will ich mich nur meiner Schwachheit rühmen. Wollte ich mich rühmen, würde ich damit nicht zum Narren, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, damit niemand mir mehr zuschreibt, als was er an mir hört und sieht. Also rühmen, darum geht es. Wir würden sagen, worauf kann ich mir was einbilden? Womit kann ich andere beeindrucken? Und Paulus hat da offensichtlich einiges mehr zu bieten, als er bis jetzt hat gucken lassen. Er kann gut mithalten auf dem Jahrmarkt der geistlichen Eitelkeiten, aber das will er nicht. Ich erzähle euch jetzt mal was anderes, sagt er. Vers 7. Offenbarungen mögen noch so überwältigend sein. Darum wurde mir, damit ich mich nicht überhebe, ein Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Satansengel, der mich schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Ein Stachel ins Fleisch. Habt ihr euch mal einen Holzsplitter reingezogen? So ein bisschen größeren, so vielleicht unter den Fingernagel. Hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, der mal über Holz gegriffen hat oder was damit gemacht hat. Tut ganz schön weh. Und wenn es was Größeres ist, dann tut es mehr weh. So ein dauernder, stechender Schmerz. So ungefähr fühlt sich das an, sagt Paulus, was ich da... Wie wenn jemand auf dich einschlägt. Eine Krankheit wohl. Die Korinther werden gewusst haben, wovon er spricht. Wir wissen es nicht. Es gibt natürlich viele Vermutungen. Immer wenn wir was nicht wissen, wollen wir es gerne wissen. Ich will mich jetzt an diesen Vermutungen nicht beteiligen. Nur ein Satz von Albert Schweitzer, der war ja Arzt und Theologe. Und der hat gesagt zu diesem Thema, dass der Patient vor etwa 1900 Jahren verstorben ist, macht die Diagnose schwierig. Da hat er recht. Und das ist für uns auch nicht so wichtig, was das genau war. Jedenfalls war es was Quälendes und was ihn enorm beeinträchtigt hat. Und seine Gegner haben da schon recht. Er ist ein Mensch mit deutlichen Begrenzungen. Was macht einer, der was hat, was schmerzhaft ist, was quälend ist, was ihn beeinträchtigt? Na klar, der betet. Und so berichtet er seinetwegen, also wegen dieses Stachels im Fleisch, seinetwegen habe ich den Herrn dreimal gebeten, er möge von mir ablassen, dieser Engel des Satans, wie er das beschreibt, der ihn schlägt, er möge von ihm ablassen. Und Paulus weiß, welche Wirkung in solchen Gebeten steckt. Er hat es öfters miterlebt, wie Menschen durch solche Gebete geheilt wurden, auch von massiven Krankheiten. Und oft genug war er auch selber der gebetet hat und der das dann miterleben konnte. Und jetzt ist er mal dran, jetzt braucht er mal selber so ein Wunder, körperliche Heilung, das er an anderen so oft miterlebt hat, wo er so oft beteiligt war. Also er betet, er bittet, er fleht, er ruft um Hilfe. Was passiert? Nichts passiert. Der Schmerz wird nicht weniger. keine Heilung. Gott schweigt. Nochmal, er bittet, er betet, er fleht, er ruft um Hilfe. Und das ist nicht mal nur eben so, dass man halt auch mal dafür betet, sondern das ist intensiv, das ist mit Einsatz, sodass er sich an jedes einzelne Mal erinnern kann. Er weiß genau, wie oft das war. Also macht er das nochmal und was passiert? Nichts passiert. Der Schmerz wird nicht weniger, keine Heilung. Gott schweigt. Paulus lässt sich nicht schnell entmutigen. Er bleibt dran, er betet wieder, er bittet, er fleht, er ruft Gott um Hilfe. Was passiert? Nichts passiert. Der Schmerz wird nicht weniger, keine Heilung. Gott schweigt. Dreimal. So wie Jesus im Garten Gethsemane. Wir wissen nicht, wie lange sich das Ganze insgesamt hingezogen hat. Aber wo ernstlich, wo hingebungsvoll gebetet wird, kann Gott Nein sagen? Nichts passiert? Nichts? Doch etwas schon. Heilung nicht, aber er bekommt eine Antwort. Vers 9. Und er hat mir gesagt, genug hast du an meiner Gnade, denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Was Paulus hier erzählt, das ist eine Heilungserzählung. Die haben immer so ein bestimmtes Schema, die sind regelmäßig aufgebaut und das finden wir hier auch wieder. Da gibt es eine Schilderung des Leidens, das hat er geschildert oder angedeutet. Es gibt die Bitte an den Wundertäter, das hat er berichtet, dreimal ganz intensiv. Es gibt eine Reaktion des Wundertäters und dann gibt es am Schluss eine Rühmung, einen Preis Gottes für das, was passiert ist. Alles da in diesem kleinen Bericht. Alles, was eine Heilungsgeschichte braucht, nur eins fehlt, die Heilung. Eine Heilungsgeschichte mit einem anderen Ausgang. Eine Reaktion ist es ja schon, diese Antwort, die ihm das erklärt, was er erlebt, beziehungsweise das, was er nicht erlebt. Genug hast du an meiner Gnade. Das ist der zentrale Satz. Meine Gnade genügt dir, in der Elberfelder oder im Sound der Lutherbibel, der uns da wahrscheinlich vertraut ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das kann man ja verschieden hören in so einer Lage. Zum Beispiel kann man es hören als Ablehnung. Mehr gibt's nicht. Antrag auf Heilung endgültig abgelehnt. Das, was vorhanden ist, was vorher schon da war, das muss genügen. Eine Enttäuschung, Hoffnung begraben. Eine Möglichkeit, wie man das hören kann. Und Paulus, mag er auch enttäuscht gewesen sein, er hat trotzdem hingehört, er hat gut hingehört. Und er hat deshalb sehr gut mitbekommen, dass da mehr ist in dieser Antwort als eine Ablehnung. Dass da etwas anderes ist. Dass das, was er da hört, eine gute Nachricht ist, ein Evangelium. Genug ist dir meine Gnade, heißt dieser Satz wirklich. Genug ist dir meine Gnade. Du hast schon. Und in dem, was du hast, in dem, was du immer wieder bekommst, hast du alles, was du brauchst. Dir fehlt nichts. Du hast schon alles, was du brauchst. Du weißt es bloß noch nicht. Es ist alles gut so. Genug hast du an meiner Gnade. Gnade, Freundlichkeit, das schwingt mit. Du hast Ansehen bei mir. Du bist mir wertvoll. Ich wende mich dir zu. Wen Gott ansieht, dem verleiht er Ansehen. Du hast Ansehen bei ihm und das reicht aus. Gottes Zuwendung, die ist also nicht abgezogen, weil Paulus immer noch diese Schmerzen hat. Und nicht Heilung, das bedeutet nicht weniger Gott. Das bedeutet nicht, er ist weniger wert, er ist weniger geliebt. Was er hat, das ist die christliche Grundausstattung. Ich bin mit dir. Die biblische Grundverheißung. Und jetzt hört er, das genügt, meine Zuwendung genügt. Damit hast du alles, was du brauchst. Soll das alles sein? Gibt es nicht mehr? Oh doch, oft gibt es mehr. Aber dieses Mehr, auf das kommt es nicht wirklich an. das ist nicht entscheidend. Und das lernst du am besten, wenn du es mal nicht hast. So hört es Paulus hier. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du bist wertgeachtet in meinen Augen, so wie du bist, dass ich mich dir zuwende. Und dieses Spiel um Eindruck, um Bewunderung, um Ausstrahlung, das musst du nicht mitspielen. Und wenn wir das so hören, ich höre da auch eine Entlastung drin, in dieser Antwort, die Paulus da bekommen hat, die er uns weitergibt. Du brauchst nicht das Besondere. Du brauchst nicht das Außergewöhnliche, das immer mehr. Allein seine Gnade genügt. Mehr brauchen wir nicht. Und damit sagt Gott auch, du kannst stark sein. Du bist stark. Stark durch mich. Du kannst leben ohne die Erfüllung dieses Herzenswunsches. Ich mute dir das zu. Ich traue dir das zu, dass du daran nicht zerbrechen wirst. Eine Entlastung. Dass Gott mit dir ist, das gilt. Das muss sich nicht erst beweisen in besonderen Erlebnissen, in besonderen Erfahrungen. Wenn jemand die hat, dann ist das schön, dann ist das ein Geschenk, dann ist das was, daran kann man sich freuen, das kann man auch erzählen zur Ermutigung. Aber für das Christsein von jemandem, der sowas erlebt, ist es nicht die Basis. Dafür braucht man das nicht. Und auf keinen Fall soll jemand denken, ich bin kein richtiger Christ. Um ein richtiger Christ zu sein, muss ich auf sowas Besonderes warten. Oder die anderen, die müssen sowas erleben. Ansonsten, selig sind die geistlich Armen, sagt Jesus. Die Gnade genügt. Genug hast du an meiner Gnade. Ein Evangelium ist das auch deshalb, weil es hilft zu verstehen. Und deshalb geht der Satz noch weiter. Kommt eine Begründung, die hilft, das zu verstehen. Genug hast du an meiner Gnade, denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Dass dir diese Schwachheit bleibt, kriegt Paulus hier zu hören, das hat auch einen Vorteil. Darin, gerade darin vollendet sich die Kraft Gottes, die vollendet sich. Gott kommt durch Schwachheiten hindurch zum Ziel. Und das heißt zunächst mal, Gott kommt zum Ziel. Auch wenn dieser Wunsch, für den du so intensiv gebetet hast, wenn der nicht in Erfüllung geht, Gott kommt da an, wo er hin will. Und da halten ihn keine menschlichen Begrenzungen davon ab. Also ist jetzt kein Schulterzucken angesagt, ja, dann ist es halt so, sondern große Erwartungen. Denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Gerade wenn ich es nicht schaffe, wenn mir die Voraussetzungen fehlen und dann passiert es trotzdem, dann ist es doch sonnenklar, dass Gott es ist, der da handelt. Dass Gott es ist, der da zum Ziel kommt. Und dann kommt niemand auf die Idee, sich das dann selber zuzuschreiben. Das ist die Antwort, die Paulus bekommt. Und er hat dieses Evangelium angenommen. Es hat ihm geholfen zu verstehen. Es hat ihn entlastet. Es hat ihn wieder in Kontakt gebracht mit der Freundlichkeit Gottes, mit der Zuwendung Gottes. Und deshalb bricht für ihn nicht eine Welt zusammen, als er nicht geheilt wird. Und deshalb hat er nicht trotzig darauf beharrt, dass Gott ihm aber auf diese Weise helfen muss. Und das hat Folgen für ihn. Er verzichtet auf weiteres Bitten. Er betet nicht ein viertes Mal. Heißt nicht, dass man nicht auch viermal oder 40 Mal für etwas beten kann. Aber er hatte ja jetzt eine klare Antwort bekommen. Und da hat er aufgehört, dafür zu beten, dass es doch anders sein soll, als das, was er gehört hat. Er hat nicht resigniert. Er war nicht sauer auf Gott. Sondern im Vertrauen hat er damit aufgehört. Er hat Gott vertraut, dass er ihn dann eben mit diesem Stachel im Fleisch gebrauchen kann. Vielleicht sogar noch besser. Er hat mir gesagt, genug hast du an meiner Gnade, denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Darum freue ich mich über alle Schwachheit, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Bedrängnis um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er hat eine neue Beziehung gewonnen zu diesen Schwachheiten, zu diesen Einschränkungen, zu dem, was ihm widerfährt, was man lieber nicht erleben möchte. Er hat eine neue Sicht darauf bekommen. Wenn das passiert, dann sieht er jetzt diese positive Seite, dass solche Dinge Gelegenheiten Gottes sind, wo seine Kraft bei mir einzieht und wohnt, sagt er, die Kraft Christi, dass die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Eine Wohngemeinschaft, ich und die Kraft Christi, gerade in dem, was nicht klappt, in der Schwachheit. Es geht dabei drum, man könnte sowas ja auch jetzt andersrum benutzen, um das zu verklären, um zu sagen, Schwachheit, Leiden, das ist jetzt das Tolle und daraufhin müsste man es anlegen und das ist das, was das Christsein ausmacht. Das macht er nicht. Das wäre auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Paulus ist ein enorm starker Mensch und er setzt seine Stärken auch ein, wo er es kann. Auch nach dieser Erfahrung. Der ist jetzt nicht auf dem Trip, naja, man muss halt so ein kleiner Problem, Narzissmus. Er kann stark sein, aber er kann eben nicht nur das. Er kann auch anders. Es ist dann eben keine Katastrophe, bei der alles zusammenbricht, wenn er mal nicht stark ist. Wenn er mal nicht kann, wenn er mal nicht mehr die Kontrolle hat. Das erträgt er, aber er erträgt es nicht nur, er sieht es sogar als eine Gelegenheit Gottes, wenn das passiert. Ein tröstliches Wort, das uns sagt, dein Leben ist verheißungsvoll. Auch dort, wo es scheinbar klein ist. Vielleicht auch nicht scheinbar klein ist, sondern wirklich klein ist. Dort, wo es unwichtig aussieht, unbedeutsam. Wo du anscheinend auf der Verliererseite bist. Gott ist auch hier mittendrin. Gott ist mittendrin in deiner Schwachheit. Und bei ihm brauchst du nicht den dicken Max zu machen. Er liebt dich so, wie du bist. Sonst hätte er dich ja anders gemacht. Das ist der Weg dieser Erfahrung, dieser Antwort Gottes, mit ihr zu leben. Hier nochmal im Sound der Lutherbibel. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn wir das annehmen, das hat Folgen, das verändert etwas. So wie es auch bei Paulus etwas Entscheidendes verändert hat, das er gerne auch weitergeben wollte. Eins verändert es nicht, der erste Schritt wird immer die vertrauensvolle Bitte sein, dass Gott die Schwachheit nimmt und in Kraft wandelt, dass er das, worunter wir leiden, dass er das heilt, dass er das in Ordnung bringt. Die Bitte darum, einmal, zweimal, dreimal, vielleicht viermal. Und es gibt das Wunder. Es gibt das Wunder der wunderbaren Heilung. Aber es gibt auch das Wunder der Einwilligung in das, was eine Krankheit zum Beispiel in meinem Leben erreichen kann. Oder die Einwilligung darin, dass da was ist und ich gerade keinen Sinn darin entdecken kann. Wo wir dann nicht mehr fragen, warum und warum nicht, sondern wo einer fragt, auf welche Weise will Gott jetzt sein lebensschaffendes Wort sprechen, angesichts dieser Situation, angesichts dieser Krankheit. Und dann führt Schwäche und Kraftlosigkeit nicht zum Resignieren, sondern womöglich zu einer tiefen Erfahrung der Gnade Gottes. Und dann ist das nicht das Ende, wenn er die Schwachheit nicht aufhebt, sondern dann ist es ein Anfang. Also das hat Folgen, so ein Wechsel der Perspektive. Das hat Folgen in dem, wie wir von uns selber denken und reden. Das hat Folgen übrigens auch in dem, wie wir von unserer Gemeinde denken und reden. Da gibt es auch Schwachheit. Da gibt es auch manches, was wir gerne anders hätten, wo wir Gott bitten, Mensch, mach doch mal. Und auch hier die Frage, woran machen wir da unsere Erwartungen fest, unsere Hoffnungen? Wie stark muss eine Gemeinde sein, bevor Gott durch sie etwas bewirken kann? Wie stark müssen die Gottesdienste sein, bevor Gott etwas dadurch Menschen anspricht? Natürlich, was wir tun können, das sollten wir auch tun. Aber auch hier gilt, Gottes Kraft kommt in Schwachheiten zur Vollendung. Gott kommt zum Ziel, da wo wir nur Schwachheit sehen. Und wenn wir diese Lektion lernen, das sind wir als Christen Leute, die entspannt mit Schwachheiten umgehen. Dann wird die Gemeinde immer mehr ein Ort, wo wir mit Schwachheiten entspannt umgehen und wo Menschen wissen, da kann ich hinkommen und da werde ich nicht aufgeklopft, abgeklopft, darauf und einsortiert, sondern da kann ich mich zeigen, wie ich bin und werde so angenommen. Das ist etwas enorm Starkes. Dann ist Gemeinde ein Ort, wo man sich zeigen darf. Stärke auch. Ist ja auch manchmal schwierig, Stärke zu zeigen. Und Schwachheit auch. Wo wir uns auch unser Leiden zumuten, wo wir uns gegenseitig ermutigen und wo wir erfahren, dass die Kraft, die uns trägt, nicht aus uns kommt. Genug hast du an meiner Gnade, sagt Gott. Meine Zuwendung ist genug. Genug für dich. So sieht er dich an. Und wen er ansieht, dem verleiht er Ansehen. Und das reicht aus. Amen.